Herzlich willkommen zur Rechtslage-Sonderspezialfolge vom Deutschen Anwaltstag in Freiburg. Ich bin Annelie Kaufmann, Redakteurin bei LTO.
Ich bin Felix Zimmermann, Chefredakteur von LTO.
Und ich bin Markus Seel, Redakteur der LTO in Berlin.
Wir sitzen hier in der Messehalle in Freiburg auf dem Anwaltstag. Deswegen ist es ein bisschen anderes Ambiente als sonst, ein bisschen lauter um uns rum. Auf jeden Fall ist viel los gewesen und wir haben uns natürlich auch schon mit vielen Leuten heute unterhalten.
Ja, das Motto des Anwaltstags hier ist ja Anwaltschaft im Aufbruch, Zukunft gestalten. Das klingt ja erstmal sehr optimistisch. Zukunftsgewandt, aber es ist natürlich vor allen Dingen, das ist so mein Eindruck hier auch gewesen, vor allen Dingen nicht Aufbruch, sondern auch Umbruch, also sehr, sehr große Veränderungen, die für die Anwaltschaft anstehen. Ja, deswegen haben die Anwaltschaft hier in Freiburg vor allen Dingen folgende Themen besonders beschäftigt.
Ja, vor allem schwebt über der Veranstaltung natürlich der Einsatz von KI und die Frage, die hier alle dann doch auch sehr beunruhigt, wie viele Juristen braucht es in Zukunft noch?
Und wie wird in Zukunft gearbeitet? In Kanzleien, in Unternehmen und in der Justiz? Was machen dann die Anwälte und Anwältinnen und worauf müssen sie im KI-Zeitalter achten?
Ja, noch gemessen sozusagen an dem Bedeutungsverlust, den Juristen vielleicht erleiden können. Umgekehrt auch die Frage, tja, Anwälte im Rechtsstaat, sind die nicht jetzt vielleicht in so einer Zeit besonders wichtig, wo der Rechtsstaat ja auch so unter Druck gerät?
Und es gibt auch noch einen Grund zu feiern und darauf kommen wir später zu sprechen. Jetzt gilt erstmal wie immer, Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5 vor 12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Innovatives Arbeiten bei PwC Legal ist dies Gesetz. Geh den nächsten Schritt als Anwältin, Anwalt oder im Referendariat. Mit einer Vielzahl an Praxisgruppen wird Rechtsberatung in höchster Qualität geboten. Dein Benefit? Als Arbeitgeber stellt PwC deine Fähigkeiten und individuelle Entwicklung in den Mittelpunkt. Ob Legal Tech, Work-Life-Choice oder internationales Arbeiten, PwC Legal schafft ein Arbeitsumfeld, in dem du dein Bestes geben kannst. Mehr Infos auf legal.pwc.de/de/karriere.
Ja, Annelie, du bist ja hier ein bisschen rumgelaufen auf dem Anwaltstag, hast auch ein paar Stimmen eingesammelt.
Also ich finde es ganz interessant, dafür, dass das Thema KI eigentlich schon so lange unser Thema ist, wie weit die Schere da ist zwischen denen, die schon wirklich Power-User sind, die es aus ihrem Arbeitsalltag gar nicht mehr wegdenken können und denen, die noch überhaupt keine Berührungspunkte haben. Das ist mir jetzt hier in den Tagen tatsächlich bewusst geworden.
Das war hier Hanna Heise, auch vom Vorstand des Deutschen Anwaltsvereins. Das finde ich schwebt auch wirklich hier über allem. Ne? So ein bisschen, die einen sind schon total firm im Umgang mit KI, sind Experten, haben schon ihre Prompts trainiert, hinterlegt. Da läuft schon alles ab und manche laufen hier mit offenen, staunenden Augen rum und sind auch so ein bisschen verunsichert, habe ich den Eindruck, oder?
Ja, das macht ja den Anwaltstag auch aus, ne? Dass hier wirklich Anwälte und Anwältinnen aus allen Bereichen kommen und auch sozusagen aus allen Levels.
Das ist ja immer so, ne, wenn es irgendwie eine neue Innovation gibt, da gibt es die Early Adapters, die sind schon ganz früh mit dabei. Manche haben jetzt schon seit 2 Jahren das ChatGPT-Plus-Abo. Manche sagen, dafür würde ich doch nicht bezahlen. Da geht es natürlich so ein bisschen in eine gewisse Ungleichheit noch, würde ich sagen. Die wird aber dann doch bald eher Ende finden. Darüber wollen wir auch in diesem Podcast sprechen, was eigentlich KI damit für Gerechtigkeit herstellt und für Wissensgleichheit.
Ist ja eigentlich auch ein bisschen verrückt, ne, dass das so was Disruptives ist. Ist das natürlich. Und das ist so total verrückt, dass wir reden die ganze Zeit KI-Einsatz oder nicht. Die einen kennen es noch gar nicht, die anderen machen schon ganz viel. Aber ich bin eigentlich der festen Überzeugung, das wird irgendwann so ein Tool sein, das wir genauso im Alltag wie in der Arbeit auch nutzen wie Google. Ne? Da hat ja auch dann irgendwann niemand mehr gesagt, so, ja, ich habe meinen Weg nach Freiburg gefunden, den ich gegoogelt habe oder so, sondern das wird zu einem Tool, was wir alltäglich eben benutzen werden.
Aber komplexer ist es natürlich schon, ne? Und ich kann das gut verstehen, dass es sozusagen, wie du das gerade beschrieben hast, ziemlich große Unterschiede gibt, so persönlich, wie Menschen damit umgehen. Aber was ich schon erschreckend finde, ist, dass es dann doch immer noch nicht so richtige Linien gibt, was das Institutionelle angeht. Also ich habe mich zum Beispiel auch mit ein paar Studentinnen unterhalten und die sagen, an der Uni wird das eigentlich noch kaum diskutiert. Das gilt jetzt sicherlich auch nicht für alle Unis. Das war jetzt eine Erfahrung. Aber trotzdem finde ich es eigentlich erschreckend, wenn da immer noch der Standard ist, zu sagen, benutzt möglichst keine KI oder wenn, dann müsst ihr es halt angeben. Das bleibt natürlich völlig hinter dem zurück, was es alles an Möglichkeiten gibt, auch an geschickter Nutzung von KI, die jetzt auch gar nicht sofort zu bemerken ist in Hausarbeiten oder sowas. Und dass es da nicht schon längst, dass die Institutionen da nicht schon viel weiter sind, wirklich auch ganz klare Vorgaben zu machen und das zu trainieren, das ist schon erschreckend.
Ja, und proaktiv, weil alle Leute, die jetzt ja Jura studieren oder jetzt anfangen, Jura zu studieren, die werden ja in der Arbeitswelt landen, wo das überhaupt nicht wegzudenken
Absolut.
Ist. Ne? Also darauf sollten die ja schon vorbereitet sein in irgendeiner Weise.
Absolut, es wird in der der Berufspraxis eine große Rolle spielen, aber es gibt ja auch bei den Anwältinnen und Anwälten schon noch viele Unsicherheiten.
Ich habe für mich im Familienrecht jetzt, das ist das Rechtsgebiet, was ich hauptsächlich bearbeite, noch nicht so den Draht gefunden und den Mehrwert der KI, weil es für mich auch immer auf die menschlichen Gespräche ankommt und ich auch die Sicht und Emotionen meiner Mandanten transportieren muss und da auch ein bisschen persönliches Fingerspitzengefühl drin ist. Und das ist was, was ich der KI noch nicht zutraue.
Wir sind aktuell auf der Suche, dass wir eine für uns funktionierende Software finden, die wir bei uns auch in einen Kanzleialltag mit einbinden können und haben aktuell noch nicht das Passende für uns gefunden und erhoffen uns etwas Input hier. Gerade auch die Informationen an den Ständen und die Möglichkeit, dass man die unterschiedlichen KI-Funktionen auch bei den Softwareanbietern einfach mal testen kann, hat durchaus weitergeholfen.
Die muss in der unterstützen, denke ich, den Anwalt und einem vielleicht auch mal Ideen liefern oder so Denkanstöße liefern, gerade in Strafrechtssachen vielleicht, welche Verteidigungsstrategie vielleicht, die man vielleicht gar nicht so im Hinterkopf hat, vielleicht nochmal mit beleuchtet oder so.
Okay, da sieht man, die Unsicherheit ist schon noch ziemlich groß.
Genau, es gibt die Leute, die noch total auf der Suche sind, für die das alles neu ist, die ausprobieren, die rumprobieren. Und es gibt natürlich aber auch die Early Adopters, wir haben es schon gesagt, die einfach schon viel rumprobiert haben, ganz früh, gerade als ChatGPT rauskam, die sofort gesagt haben, oh, das ist vielleicht für die Anwaltschaft interessant, wow. Und während Anne, die draußen unterwegs war, haben Felix und ich einen solchen Early Adopter hier bei uns ins Gespräch geholt. Ja, wir haben jetzt hier am LTO-Stand auf dem Deutschen Anwaltstag Tom Bregelmann, Anwalt und, wie könnte man sagen, KI-Pionier der ersten Stunde. Du hast ja schon richtig lange dich mit KI beschäftigt, sehr großes Thema dieses Jahr auf dem Anwaltstag. Jetzt ist ja, das wurde ja auch beim Eröffnungspanel nochmal ganz deutlich, die ganz große Frage, die so ein bisschen für Unruhe auch in der Anwaltschaft sorgt, ist ja der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ja. Was wird das verändern? Da kann man ja verschiedene Überlegungen anstellen und so eine könnte ja auch sein, dass man so erstmal sagt, das ist ja eigentlich eine gute Sache, sozusagen alltägliche Rechtsstreitigkeiten, wo vielleicht Leute früher dran gescheitert sind, dass sie gar nicht wussten, ich habe da ein Recht oder ich könnte zum Anwalt gehen oder ich traue mich dann nicht oder so, die können jetzt einfach mit Hilfe von KI, ChatGPT, andere Programme vielleicht einfach jetzt schon mal einen Anwaltsschriftsatz sich formulieren lassen und schicken den ans Amtsgericht. Also haben wir bald sozusagen 80 Millionen oder über 80 Millionen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Deutschland. Hältst du das für ein realistisches Szenario oder ist das irgendwie jetzt so eine Horrorvorstellung, die man jetzt hier so ein bisschen erstmal kursieren lässt?
Ich kenne immer noch auch Leute, die sagen, naja, die KI versteht doch nichts und die kann doch gar nicht denken. Das ist doch nur wahrscheinlicher Output. Da sage ich immer scherzhaft, ich kenne auch, wie alle Anwälte, Kolleginnen und Kollegen, die auch nicht denken und die auch nur das Wahrscheinlichste schreiben und die gewinnen halt auch. Es ist halt so, die jetzigen Systeme, die wir haben, ChatGPT und die anderen, sind leider gut genug. Die können sehr häufig den richtigen Rechtsrat geben. Und da sage ich noch lange nicht, dass das erlaubt ist oder dass ich das gut finde. Aber man muss sich nichts vormachen, das können die. Wenn die Leute sagen, funktioniert für mich genauso gut, warum sollte ich dann noch zum Anwalt gehen? Also den Anwälten wird auch Geschäft wegbrechen.
Wird dann die Anwaltschaft eigentlich auch durch den KI-Einsatz jetzt eigentlich immer besser, weil die ja sozusagen eine gute Unterstützung hat und vielleicht auch in Bereichen, in denen sie nicht so super fit ist, man sich dann als Anwalt doch irgendwie nochmal Wissen und Rechercheleistung drauf schaffen kann?
Ich würde erwarten, dass die meisten Anwälte und Anwältinnen mit KI kürzer, präziser und verständlicher schreiben, denn die wollen ja was erreichen. Die wollen ja nicht, klar, es gibt Anwälte, die schreiben für den Mandanten schön und so, oh, ich habe so viel geschrieben und ich rechne nach Stunde ab und das gibt es natürlich immer, aber eigentlich hast du ja ein Ziel, du willst gewinnen oder du willst dich einigen, ist ja nicht immer Streit. Verrückte gibt es immer. Die meisten Anwälte und Anwältinnen werden und schreiben jetzt auch schon mit KI besser. Ich kenne sehr viele Anwälte, die benutzen zum Beispiel entweder direkt Anthropic Claude oder über irgendeinen der Anbieter und die sagen Claude 4.8 schreibt besser als sie, das sind promovierte Fachanwälte, die echt gut sind und die sagen, es schreibt besser als ich, es schreibt verständlicher als, und das ist ganz schlimm, es schreibt so, dass die Mandanten es verstehen. Ja? Und das ist jetzt, wo wir jetzt sind. Und das ist jetzt nicht irgendeine Zukunftsansage. Ich würde sagen, 80% aller deutschen Anwälte setzen jeden Tag KI ein und meistens natürlich, um schneller und besser zu sein. Ich habe neulich einen Fall gehabt, wo ein Richter gesagt hat, ihr schreibt alle zu viel, zu allen Seiten. Ihr schreibt zu viel, ich lese das nicht mehr und ich denke, okay, dann mache ich den Kürzungsprompt, bevor ich es rausschicke, kürze nochmal 50%, mache es verständlicher. Why not?
Genau, vielleicht auch nochmal auf die andere Seite geschaut, bei der Justiz, die ja damit konfrontiert wird, dass auf der einen Seite Bürger oder Anwälte und Anwältinnen jetzt immer zunehmend mehr KI wahrscheinlich einsetzen werden, die aber zugleich so ein bisschen unter der Spannung stehen, dass sie in der Justiz eher sehr zögerlich und sehr zurückhaltend KI und solche Tools einsetzen können, um ihre Arbeit zu machen. Mhm. Siehst du das da, dass da so ein Missverhältnis irgendwie entstehen wird und so eine Spannung? Du hast gerade selbst gesagt, wie soll so ein Gericht einen 1000-seitigen Eilantrag irgendwie lesen und bearbeiten? Das ging ja eigentlich nur mit KI. Also werte mir das mal schnell aus, die 1000 Seiten. Ich muss eine Entscheidung treffen.
Ja, also ich würde sagen, wenn die KI, wenn die Justiz da nicht mithält, dann wird da irgendwann keiner mehr arbeiten wollen.
Wie ist denn das in der Erfahrung, der Anwalt macht einen Schriftsatz und der Mandant guckt drauf, jagt den auch durch die KI und fängt an so rumzumäkeln, also sagen, naja, also ist es nicht so oder so. Gibt es da schon viel Erfahrung dahingehend?
Ich habe selber noch nicht erlebt, dass Mandanten das so machen, aber ich höre das durchaus, dass Leute das tun. Der DAV hat ja in seiner Stellungnahme auch gesagt, wenn ein Mandant das möchte, hier, ich habe was entworfen mit KI, möchte nicht mehr, dass sie das sozusagen so weit überprüfen, sondern nur noch ihre sonstige juristische Magie hinzutun, wäre das auch okay. Könnte man ja vereinbaren. Ich höre das schon. Also hier, es gibt hier den einen Anwalt hier von Adlan Beitner, ich glaube Herrn Hillemann, der immer sagt, also wenn mir der Mandant mit was KI-generierten kommt, dann ist mein Stundensatz doppelt so hoch.
Was macht das mit dem Verhältnis Mandant-Anwalt? Also ist das ein Problem oder ist das was Positives, weil letztlich das Ganze zur Demokratisierung des Rechts und zur Wissensgleichheit mehr beiträgt natürlich auch?
Ja, wir unterscheiden bei Juristen ja zwischen Juristen und Laien, was ja irgendwie impliziert, dass die Juristen Priester werden. Weil Laie ist ja eigentlich ein Wort zum Priester. Also es könnte uns in unserer Priesterlichkeit schon kränken. Aber ich glaube, die meisten sind professionell genug, dass davon nicht gekränkt zu sein. Ich meine, die Ärzte haben ja schon länger damit zu tun. Gesundheitssymptome konnte man schon immer ganz gut googeln.
Das stimmt. Aber kommen wir mal gleich zu den Ärzten. Also die Ärzte wird es in Zukunft auch noch immer noch brauchen. Die dürfen nur die Medikamente verschreiben und gewisse Behandlungen, Geräte, MRT und so weiter und so fort. Wo bleiben denn die Anwälte dann wichtig besonders? Also was ist so die Kernkompetenz? Außer natürlich, dass man vor Gericht einen Anwaltszwang hat.
Wir werden definitiv genug zu tun haben und nicht nur vor Gericht. Woran liegt das? Weil es ganz viele Situationen gibt, wo die Rechtslage unklar ist, sonst würdest du schon mal nicht zum Anwalt gehen, oder wo du wenig Zeit hast, wo du also in einem sehr dynamischen System einschätzen musst, was muss ich eigentlich tun, und du brauchst, das ist fast wie ein Therapeut, ne? Soll ich mich trennen oder nicht oder sonst irgendetwas, oder wo du einfach, du brauchst auch einen Gesprächspartner, der kundig in dem Bereich ist, deswegen gibt es auch Unternehmensberater. Rechtliche Risiken, das darf man ja nicht vergessen, wird es immer geben. Ne? Es gibt zwar die Leute von Rule Mapping oder anderen, die sagen, Law as Code, aber die Rechtslage wird nie eindeutig sein. Gerade nicht in Europa, wo wir noch Europarecht und so haben. Das heißt, du wirst immer so eine große rechtliche Unklarheit haben, dass man sagen muss, ich gehe lieber auch noch mal zum Anwalt.
Eine Tätigkeit, würden ja viele wahrscheinlich sagen, bleibt ja für die Anwälte und Anwälte, weil die müssen ja diese KI-Ergebnisse irgendwie noch mal kontrollieren oder Verantwortung dafür irgendwie übernehmen. Das mag ja auch bei aller Erleichterung, die das hat, ja auch eine immense Arbeit sein. Ja? Also ich stelle mir das so vor, wenn jetzt aus einer 1000-seitigen PDF eine kleine Zusammenfassung gezogen wird und ich will das sozusagen noch mal kontrollieren, ob das jetzt auf der einen oder zwei Seiten irgendwie stichhaltig und korrekt ist, dann muss ich ja doch wieder auch ein Stück weit an diese 1000 Seiten irgendwie ran, ja, wenn ich das ernst nehme. Oder würdest du sagen, weil das dann doch irgendwie so viel Aufwand macht, kommen wir dann doch auch vielleicht in absehbarer Zeit zu einem Punkt, wo wir sagen, nee, also diese Kontrollebene, die leisten wir uns dann doch nicht mehr. Und dann sagt man, das ist halt irgendwie quasi Rechtsberatung, aber ohne menschliche Beteiligung des Anwalts oder Anwältin.
Zu dem spezifischen Fall habe ich was, aber vorher mal als Vergleichsmetapher. Es gab lange nur Segelschiffe und dann wurde die Dampfschifffahrt erfunden. Und die Dampfschiffe, die dann von Europa nach Amerika fuhren, wieder zurück, hatten sehr lange noch Masten. Ne? Weil man nicht wusste, ob das mit der Dampfmaschine wirklich funktioniert. Und früher hatten auch die Flugzeuge, die über den Atlantik flogen, immer 4 Jet Engines. Mein Vater sagte immer in den 80ern, wir fahren nur in die USA mit dem Flugzeug. Das 4 Jet Engines heißt, sicher ist sicher. Ne? Heute fliegst du dann mit einem Airbus rüber. Das heißt, wenn es meistens funktioniert, wird man es irgendwann auch ohne Kontrolle machen. Wenn du mal überlegst, was für Lücken in Wirklichkeit sonst toleriert werden, wo man sagen muss, das ist wie bei den Bahnsteigen in Deutschland. Ich war mal in Japan vor 2 Jahren, wo man sich denkt, ach komm, man macht einfach Schranken, dann fällt auch keiner mehr ins Gleis. Das ist eigentlich ganz einfach. Ne? Was wir teilweise an Risiken akzeptieren, weil man sagen, meistens passiert halt nichts, wird genau so da auch sein. Und jetzt konkret, wenn bisher, bevor jetzt meinetwegen diese Systeme, diese Dokumentenebenen auslesen konnten, was hat man denn gemacht? Man hat junge First-Year-Associates genommen, die hatten erstes, zweites Staatsexamen, die hat man Dokumente lesen lassen, die sie eigentlich nicht kennen, weil sie die nicht verhandelt haben und auch nie hatten. Hat man gesagt, lies die bitte, die 5000 Seiten oder so mit dem anderen Team, fasse die zusammen in so einer blöden Excel-Tabelle oder in Word, du findest schon die Wörter und so. Und da muss man auch sagen, wenn das dann nachts um 2 ist oder so und du bist auf Seite 500, dann skippst du weiter, dann sind diese Unterlagen häufig auch repetitiv. Wie ist da wohl die Aufmerksamkeit gewesen? Nämlich schlecht. So, das ging aber nicht besser. Das war Stand der Technik. Das war super. Besser ging nicht. So, trotzdem 10 Leute beschäftigt. Wenn ich jetzt also aber ein System meinetwegen Opus 4.6, ob nun eingebunden ist oder nicht, sage ich, hier sind 1000 Seiten, gib mir mal die 10 größten Diskrepanzen. So ein Prompt funktioniert da. Das dauert 10 Sekunden, dann findest du die 10 dicksten Klopper.
Du hast die 10 größten Diskrepanzen gefunden und ich hatte jetzt immer das Gefühl, aber vielleicht gibt es ja noch zwei weitere und die sind noch größer als die 10 und die hat die KI nicht gefunden.
Genau, aber vielleicht hätte ich die selber auch nicht gefunden. Ja? Wenn die Leute Perfektion von einer KI erwarten, würde ich sagen, warum eigentlich? Finde ich immer schön, Perfektion für zu verlangen, aber war denn das vorher perfekt? Leider nein. Ja, es muss in Wirklichkeit nur besser sein als vorher. Und dann weißt du auch, dann ist dein Haftungsrisiko als Kanzlei auch geringer als vorher.
Was bedeutet es denn jetzt wirklich für die Zukunft dann der Anwälte? Weil Fakt ist ja auch, dass eben die ganzen Associates deswegen eingestellt wurden und tolle Jahresgehälter bekommen hat, weil man eben diese Arbeit noch braucht. Würdest du jetzt quasi einem jungen Menschen noch empfehlen, Jura zu studieren? Würdest du mir eher sagen, so die nächsten 10 Jahre ist es nicht gerade ein prosperierender Bereich?
Doch, Jura wird mehr Spaß machen als denn je, weil viele langweilige von der KI gemacht wird. Ja? Die Großkanzleien, die können natürlich teilweise rumheulen, weil ein Grundrauschen wegfällt. Ne? Bisher hätte man gesagt, oh, wir haben uns jetzt hier auf ein Termsheet geeinigt, wir haben hier lauter Dokumentenvorlagen. Lieber Herr Zimmermann, Sie haben zwar von diesem Gebiet keine Ahnung, aber hier sind die ganzen PDFs, hier sind die Templates, füllen Sie das mal schön aus und bilden Sie bitte mindestens 30 Stunden. So, dieses Grundrauschen fällt weg. Wuhu, habe ich überhaupt gar kein Mitleid mit irgendeiner Kanzlei. Damit finanzieren die sich mit sozusagen. Da brauchtest du bisher Leute mit zweitem Staatsexamen, die aber letztendlich so eine Art intellektuelle Copy-Paste-Maschine waren. Ist das eine KI erledigt, würde ich sagen, natürlich. Aber das ist eigentlich Jobs auch eine unmenschliche Tätigkeit.
Ja gut, aber nein. Das würde ja voraussetzen, genau, dass die irgendwas anders machen können. Aber die ganz anderen Bereichen ist vielleicht im Mietrecht der Mandant eben fast schon genauso schlau wie der Anwalt. Ich glaube, können sie auch nicht hingehen. Im Gesellschaftsrecht werden die Verträge gemacht durch die KI und die Verbesserungsvorschläge auch. Ja, im Presserecht kann auch die KI schon sehr gute Sprachanalyse machen. Was ist denn jetzt ein Tatsachenbehauptung, Meinung und so weiter und so fort. Wird es denn auch noch die Jobs geben für junge Anwältinnen und Anwälte?
Es kann sein, dass bei einigen Kanzleien Kapazitäten frei werden, wo man sagen würde, ja, dann mach doch einfach mehr Geschäft. Und vielleicht ist das Geschäft nicht da, weil die schon im Prinzip alles abdecken. Dann würde ich sagen, ja, dann haben wir also eine Transformation des Anwaltsmarktes. Aber ich meine, bis zu diesen Bastille-Beschlüssen von 1987 hatten wir in Deutschland auch keine Großkanzleien. Dass sich das Kanzlei-Business immer ändert, ist jetzt nichts Neues.
Aber weniger Jobs, würdest du schon sagen, wird es schon geben in den nächsten Jahren für Anwälte und Anwälte? Oder
was? Aber ich glaube, diese Jobs werden total interessant sein. Du kannst wieder Jura machen und nicht irgendwie 5000 Seiten angucken und extrahieren. Jura heißt ja mit also juristisch erforschten Fakten bezogen auf Rechtsnormen zu argumentieren. Das ändert sich ja gar nicht. Das kann auch gar keine KI abschaffen. Und da das immer unsicher sein wird, ich glaube, Jura wird mehr Spaß machen denn je. Da bin ich ziemlich sicher.
Macht es dir denn Spaß, diese Arbeitsweise mit KI? Wenn ich irgendwas recherchiere, mache ich das auch schon oft. Man kommt doch immer mehr so in den Modus, dass man selbst so eine Redigierperson wird, die sagt, naja, das hast du nicht so gut ausgedrückt, das kann ja wohl nicht sein, guck doch nochmal hier. Also das
genau, du kannst den inneren Boomer rauslassen, selbst wenn du kein Boomer bist.
Genau.
Du kannst einfach sagen, das gefällt mir nicht, mach das nochmal schick.
Genau, aber das juristische KI, das Wissen,
ja, endlich, werde ich verstanden.
Den ersten Aufschlag macht dann eben die KI.
Ja.
Ist das eigentlich so schön oder geht da nicht auch Gedankenkraft, Formulierungskraft, intellektuelle Kraft beim Menschen verloren?
Kann sein, aber mach mal den Vergleich. Früher haben die Anwälte mit Schreibmaschine geschrieben. Da werden die Leute auch gesagt haben, wie, ihr schreibt mal mit Word? Da wirst du ja nie fertig. Du kannst ja immer alles umstellen. Oh meine Güte, wir sind doch gewohnt, es herunter zu diktieren. Diese Überlegungen, die man sich zur KI macht, auch wo es denn der Return on Investment hat, man sich das wohl überlegt bei der Einführung der E-Mail und des PDF in Kanzleien, es ist einfach eine Transformation. Damit habe ich jetzt deine Frage noch nicht beantwortet, clever, ne? Sondern ich sage, ja, kann sein, dass wir dadurch blöder werden oder dass das anders ist. Aber das geht zurück. Ich weiß jetzt nicht, welcher. Es gibt bei Platon einen Dialog. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher es ist. Da geht es darum, dass der Pharao sagt, geil, wir haben Schrift, jetzt können wir alles aufschreiben. Dann sagt irgend so ein weiser Klugscheißer, nein, das ist doof. Jetzt werden die Leute alles vergessen, weil sie sagen, ich muss es mir nicht mehr merken, es steht ja irgendwo. Aber es ist tatsächlich eine alte Diskussion. Machen die Techniken uns blöd? Wenn man sich die Menschheit anguckt, würde man sagen, die ist eh schon blöd. Sie kann sich jetzt noch blöder werden, I don't know.
Meine Erfahrung ist eigentlich, Texte werden besser, weil mehr berücksichtigt wird, weil mehr Urteile gefunden werden, die passen. Ja. Aber unbedingt Arbeitserleichterung ist es gar nicht so, dass es weniger lange dauert. Wie ist da deine Erfahrung?
Ich bin so alt, ich habe Jura studiert ohne juristische Datenbanken. Es gab zwar Juris in Tübingen, das durfte man aber nur am Nachmittag benutzen, weil am Vormittag die Richter das benutzt haben. Aber es war schwierig. Im zweiten Semester.
War die Internet gedrosselt oder warum?
Ja, das war die klare Maßgabe. Wir sollen das am Vormittag, hatten wir ja aber auch Vorlesung. Wenn du dann aber eingegeben hast, BGH 823 BGB, da kriegtest du ja auch gleich 10.000 Ergebnisse. Es war fast nicht zu benutzen, obwohl wir eigentlich ein gutes Institut für Rechtsinformatik hatten. Das heißt, wie hat man eigentlich früher recherchiert? Du hast also irgendwie im Kommentar angefangen, du hattest ja früher mal das Problem, da hast du mal wegen der Entscheidung gefunden, OLG Stuttgart von 1992, dann hattest du ja immer das Problem, du bist im Jahr 1999, ist die Entscheidung noch gut oder nicht? Hat der BGH zwischenzeitlich gesagt, dass die blöd ist.
War früher, war früher echt
schwierig nachzugucken, ja. Du musstest in der NJW auf der Idiotenwiese so ungefähr nachgucken, ganz, ganz schwierig. Dann kamen die juristischen Datenbanken, aber was ist denn dann passiert? Wir wissen alle, dass die sehr viele False Positives ausgeben. Es ist ja nicht so, dass wenn ich bei Beck was recherchiere, dass ich die drei passenden Entscheidungen kriege, sondern ich kriege bei Beck zu viele Ergebnisse. Die hat nur damals keine Halluzination genannt. Das sind aber Halluzinationen. Wenn du dir mal anguckst, was du da für Ergebnisse kriegst, so, was ist denn geschehen? Man hat immer gesagt, das ist Recherche. Ich gucke das alles an und dann sage ich meinem Mandanten, Herr Seel, ich habe 3 Stunden recherchiert. 90% der Fundstellen waren völliger Blödsinn. Die habe ich mir nur angeguckt, weil die Suchmaschine nicht besser war. Ich nenne das immer den Secret Handshake zwischen den Kanzleien und den Datenbankanbietern. So sind Stunden generiert worden, die völlige Lebenszeitzerstörung waren, wenn man mal ehrlich ist. Wenn du jetzt Noxtur oder Libra und die anderen benutzt, die an diese Datenbank angezogen sind, du kriegst erstmal nur super gut passende Fundstellen. Vielleicht kriegst du auch mal eine halluzinierte, wo ich immer sage, erzählt mir nicht, dass das neu ist. Ihr habt schon immer bei jeder Datenbankrecherche lauter Müll bekommen und den habt ihr auch angeguckt und das habt ihr auch abgerechnet. Ja? Das waren Halluzinationen, man hat gesagt, es ist Recherche. Es war State of the Art. War es auch. Stand.
Können wir mal kurz zur Justiz. Ich fand es ganz interessant, dass du angesprochen hast, früher, BGH war sozusagen die Wissensinsel auch erstmal. Ne? Die waren natürlich sehr gebildet, genau, wussten alles, bei denen läuft alles zusammen, ja. Die hatten alles. Und jetzt ist es ja umgekehrt so, dass die Gerichte so bei dem KI-Einsatz hinterherhinken. Was wird diese Machtverschiebung auslösen? Wie sieht es mit der Justiz, musst du dich anders aufstellen?
Also du hast halt einen kulturellen Wandel. Die Leute gehen ungern vor Gericht. Vielleicht, weil sie glauben, dass es zu lange dauert oder weil sie glauben, das ist wie Würfeln. Ne? Die Bundesländer finden das doof, weil sie damit eigentlich ganz gut wohl Geld verdienen, habe ich so den Eindruck. Deswegen würden sie das gerne haben, dass die Leute wieder mehr vor Gericht gehen, wo man sich denkt, Streithandel. Ich sage immer, die Leute gehen weniger vor Gericht, weil es vermutlich haben sie gute Berater und die Rechtslage ist klar, also gibt es weniger Streit. Aber niemand glaubt mir das. Ne? Alle sagen immer, nein, die Leute gehen weniger vor Gericht, also ist hier dysfunktional irgendwas nicht in Ordnung. Wo ich immer weiß, denke, I don't know.
Genau, meine Frage war jetzt weniger, ob die das nicht annehmen, sondern ob die Justiz hinten dran ist, intellektuell, weil sie diese ganzen Geschichten, Libra und so weiter, noch nicht in der Weise nutzt. Und weil die Anwaltschaft jetzt plötzlich, im Gegensatz zu früher, wo, wie du erzählt hast, man im Grunde nur 2 Fundstellen hat und alles beim BGH zusammenlief und deswegen der Wissensvorsprung beim BGH war, jetzt ist es ein bisschen...
Die Gerichte hatten eine Gerichtsbibliothek, die hatten die ganze BGHZ-Sammlung, die hattest du vielleicht jetzt als Anwalt in Reutlingen nicht. So, klar. Anderes Playing Field, richtig. Aber da muss man sagen, okay, Kanzleien hatten auch schon immer mehr Mitarbeiter, das haben Richter auch nicht. Dann haben die mit dieser ZPO-Reform 2001 ja auch dieses Kollegialitätsprinzip sehr stark abgeschafft. Jura ist ja eigentlich eine dialogische Tätigkeit. Du kommst manchmal nur auf Sachen, wenn du jemand erzählst, so ist die Lösung, und die anderen sagen, du bist so ein guter Jurist, aber es ist wirklich falsch. Ja, das brauchst du. Und dann sagst du, ja, jetzt verstehe ich es auch, Leute. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, die Justiz ist wohl da im Hintertreffen, aber es müsste sie ja nicht sein. Als Insolvenzrechtler glaubst du immer an den Fresh Start, dass du sagst, okay, alles scheiße, wir fangen doch mal neu an.
Sind alle Insolvenzrechtler Optimisten? Dann?
Das nicht unbedingt, aber dass du sagst, also ich habe ja auch in den USA gearbeitet. Ne? Da haben wir in der Kanzlei auch manchmal Fehler gemacht. Dann meinte mein Chef Paul immer, okay, so we made a mistake. What would we do in Germany? Und dann meinte ich, we would find out who's the culprit. Und dann meinte er immer, ja, aber hier in Amerika, dafür haben wir keine Zeit. Wir lösen jetzt erstmal das Problem und wenn wir dann irgendwann noch Zeit haben, dann gucken wir, wer der Schuldige ist. Ne? Und das ist mir eigentlich lieber.
Tom, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank nochmal, ihr Lieben. Das hat doch Spaß gemacht.
Viel Spaß noch hier. Ist eigentlich eine freudige Botschaft, ne? Sozusagen Juristen können dann einfach nur diese anspruchsvollen, intellektuellen, spannenden, kreativen Jobs machen, die KI eben in den Freiraum verschafft. Da ist natürlich die Frage, gibt es denn da eigentlich auch genug Arbeit dann? Ne? Also fällt da jetzt so viel mehr an? Das scheint mir auch gerade nicht so richtig die Marktlage zu sein.
Ja, vor allem, wenn wir sehen, wie Großkanzleien insbesondere heute arbeiten, ja, da ist es nun mal bei vielen so gewesen, dass erstmal Associates Arbeit machen müssen, die vielleicht nicht so spannend ist und trotzdem 100.000 Euro kriegen, weil sie eben in den Datenruhm gesperrt werden und da eine Due Diligence machen müssen.
Ja, und natürlich auch ein Nachwuchsproblem, ne? Weil das natürlich auch eine typische Arbeit ist, mit der Leute eingestiegen sind in der Kanzlei. Wenn da das jetzt sozusagen wegbricht, dieser Lauf für die Karriere in die Anwaltschaft rein, wie fängt man dann eigentlich seine Karriere in der Großkanzlei später irgendwie an? Ne? Da steigst ja nicht irgendwie als Partner dann irgendwie ein. So, ich weiß gar nicht, wo dann der Anlauf dahin dann wieder dann genau aussehen soll.
Naja, und es ist ja auch eine Zeit, in der man auch Fähigkeiten ausbildet. Ne? Also es ist ja auch hier auch schon in verschiedenen Veranstaltungen angesprochen worden, dass es natürlich auch wichtig ist, dass man reinfinden kann in das Berufsfeld und dass man eben auch sich Fähigkeiten aneignet, dass man sich Wissen aneignet, dass man sich Arbeitsweisen aneignet und die braucht man ja auch, um letztlich mit der KI richtig umzugehen. Also es ist ja schon nach wie vor total wichtig, dass wir uns auch bestimmte Fähigkeiten erhalten, uns die vielleicht antrainieren, so wie man halt ins Fitnessstudio geht, wenn man sich nicht mehr besonders viel bewegt in seinem Alltag, muss man natürlich auch jetzt irgendwie noch in der Lage sein, eigentlich mit diesem juristischen Wissen umzugehen, damit man eben auch überprüfen kann, was einem die KI eigentlich liefert und mit der vernünftig zusammenarbeiten.
Genau, und wenn jetzt die weitere Modus mehr im Überprüfen besteht, was die KI liefert, das muss man ja auch erstmal können. Da muss man die ganze juristische
Überprüfen
Fähigkeit
kann ja
haben.
Nur jemand, der auch was weiß.
Der auch was weiß, ja. Das merkt man ja auch im Alltag. Das bei vielen von uns auch so, ne? Wenn man mal was fragt, dass man so in den Modus des Oberlehrers kommt. Ja, aber wieder, das hast du nicht richtig gemacht, KI. Das stimmt doch, geht doch mal lieber in die Richtung und so weiter. Und diese Aufgabe kann man, wie der Begriff Oberlehrer auch schon sagt, nur erfüllen, wenn man eben dann auch eine Bildung hat, eine gewisse Bildung, die einen zu befähigt.
Mhm. Interessant fände ich, ob es vielleicht auch zu mehr Zusammenarbeit führt. Also ob man nicht vielleicht auch sagt, gerade weil die KI auch so viel ja weiß, an Wissen zusammenfassen kann, ausspucken kann an Wissen, dass du auf der anderen Seite auch ein Team brauchst, um auch so ein bisschen Schwarmintelligenz vielleicht zu schaffen und du sagst, du arbeitest auch viel in einem Team zusammen sozusagen als Gegenpol.
Ja, du kannst das natürlich aber auch dystopisch zu Ende denken und dann sagen, wenn eben diese Kontrollaufgabe von so einer riesigen Aufgabe, die KI schon erledigt hat, schon auch wieder so riesig und umfangreich ist, dann wird die ja auch eigentlich nur wieder unter KI-Hilfe zu bewältigen sein. Ne? Also ich bin auch ein ganz großer Fan davon zu sagen, ja, wir brauchen dann diesen Menschenvorbehalt ja auch da in der Justiz. Am Ende soll der Mensch entscheiden, in der Kanzlei oder in der Justiz. Bin ich schon auch großer Fan von. Ich glaube, bin auch überzeugt, dass wir das brauchen für die Verantwortungszuschreibung. Wer ist am Ende, wer haftet, wem ist das zuzuschreiben? Aber wenn man es ganz radikal zu Ende denkt, das hat der Tom Briegelmann ja auch angedeutet, ist es schon sehr dystopisch. Dann sind es keine Gruppen von Menschen mehr, sondern dann ist es auch, die Kontrolle wird dann auch nur durch die KI gemacht oder man lässt die Kontrolle am Ende halt ganz weg, weil schon der erste Schritt durch die KI schon so gut ist, dass man sagt, wir müssen uns irgendwie damit abfinden, das ist das Arbeitsergebnis und dafür haftet dann irgendeine Institution.
Naja, andererseits sind es ja natürlich Ressourcen, die das bindet, ne? Und du musst erstmal eine KI haben, die du sozusagen bezahlen kannst und die das auch wirklich immer alles leistet in
dieser
Qualität.
Na gut, du musst ja sehen, wir haben jetzt irgendwie 3-4 Jahre oder wie viele Jahre haben wir? Zwei, drei Jahre. KI und es ist schon jetzt so mächtig. Man muss nur ein bisschen nach vorne denken.
Naja, was du gerade gesagt hast, bleibt da eigentlich noch Arbeit für die Anwälte übrig. Es wurde hier auch drüber gesprochen, dass es vielleicht sogar andersrum so sein könnte. Das ist eben dann immer eine Frage von, wie gut ist die KI eigentlich auf lange Sicht? Aber funktioniert es tatsächlich, dass Leute sich ihre Schriftsätze von der KI schreiben lassen und alle selber zum Gericht gehen? Ne? Wir haben es gesagt, 83 Millionen Anwälte. Kann jetzt also jeder eigentlich dafür sich selber sprechen, solange es kein Anwaltszwang ist, also solange es, ne, irgendwie beim Amtsgericht ist und der Streitwert entsprechend. Und dass da aber bis jetzt die Erfahrungen auch sind, dass es womöglich so schlecht, so schwierig und hat dann auch einfach ja solche schädlichen Auswirkungen, dass sogar die Überlegung ist, müsste man nicht den Anwaltszwang
ja, klar,
da ausdehnen, ne, und sagen, es braucht eigentlich wirklich jetzt jeder einen Anwalt, weil sonst ertrinken wir einfach in der schrottigen KI-Flut an Anträgen.
Das glaube ich auch, das wären so die ersten regulatorischen Hürden, so wie will man das wieder eingrenzen. Ich meine, die andere regulatorische Hürde ist ja ein bisschen witzig, eigentlich könnte auch sagen, der Drucker ist eigentlich auch eine regulatorische Hürde, der zu Hause steht, weil die meisten Sachen können ja noch nicht elektronisch an die Gerichte. Das heißt, nur wer einen Drucker hat, kann dann auch solche umfangreichen Schriftsätze zu Gericht bringen. Aber ja, also Spaß beiseite. Ich glaube, das wird schon mal so die erste wahrscheinlich rechtspolitische Frage sein, die man sich so stellen wird in den nächsten Jahren. Ja.
Wenn dann auch ein kostenloser Large Language Model verwendet wird, dann kommt da halt auch viel Unsinn an und Redundanzen. Und ja, die Gerichte sind davon nicht amüsiert und das gibt den Anwälten so ein bisschen Hoffnung, dass es einen neuen Schulterschluss gibt zwischen Anwaltschaft und Richtern. Das hat man hier auch im Anwaltstag viel gehört. Und sie sagt, wir sitzen alle in einem Boot. Wir wollen qualitätsvolle Rechtspflege. Deswegen mehr Macht zurück zu den Anwälten. Aber ich glaube, das wird dann, wenn überhaupt, nur ein kurzer Schritt sein, perspektivisch gesehen, wird viel mehr quasi so laufen, dass dann letztlich dieser Verantwortungsbereich dann durch den Menschen entfällt. Nicht gehen wird das natürlich bei der Justiz, bei den Richtern. Also da wird man, glaube ich, relativ sicher sein, dass da so in den nächsten 20 Jahren
jemand drauf guckt. Im Kern glaube ich schon, aber man kann sich ja schon überlegen, ob es so eine Art Vorinstanz gibt. Also wenn es gerade auch so eine Flut an KI-erstellten Anträgen gibt, dass es so eine Art dass es so eine Vorinstanz gibt, die es vielleicht einmal so durchrastert und irgendwie schaut. Man kann sich überlegen, ob es da irgendwelche neuen Missbrauchstatbestände auch gibt, dass man so sagt, so keine Schriftsätze länger als, weiß ich nicht, 500 Seiten oder so. Und dass es da eine KI gibt, die das irgendwie kontrolliert oder die einmal sozusagen da durchgeht und irgendwie einmal vorsortiert, ob hier überhaupt irgendwelche Punkte drin stecken oder so. Also ich glaube auch nicht, dass die Richter die Entscheidung da ersetzt wird, aber man könnte schon überlegen, ob die Justiz eben auch wahrscheinlich zwangsläufig da viel mehr Tools eigentlich zum Einsatz bringen muss, um dem zu begegnen.
Und ich finde ja auch, Rechtsfindung ist ja, wird ja im Grunde so insoweit leichter, als man hat sich gefreut, so, ich habe das eine Urteil gefunden durch viel Recherche. Ich war in der Bibliothek und da habe ich das gefunden, ist genau mein Fall.
Die Zeiten sind vorbei.
Instanz, ich werde jetzt gewinnen. Die Gegenseite kennt das nicht. Und dadurch, dass jetzt alle irgendwie dann vielleicht ein ähnliches, gleiches Modell nutzen oder den gleichen Wissensschatz anzapfen, ja, dann kommen eben auch gleiche Ergebnisse raus. Und das könnte wiederum dazu führen, dass es dann auch wirklich letztlich auch viel weniger Gerichtsverfahren gibt. Weil wenn beide Seiten den Sachverhalt in die KI geben, ja, die den gleichen Wissensschatz hat, dann wird ihnen vielleicht gesagt werden, ja, du hast keine Chance. Und dann gehen sie vielleicht erst gar nicht vor Gericht. Und das ist natürlich auch ein Ergebnis, das durchaus denkbar ist, dass es dann, das ist ja jetzt schon rückläufig die Zahl, dass es dann doch deutlich weniger Streit auch vor Gericht geben wird.
Ich bin mir trotzdem gar nicht so sicher, ob es wirklich so egalitär sein wird, weil das hängt ja auch davon ab, was für eine KI verwendest du, wer stellt die eigentlich her, welches Wissen hat die eigentlich? Auch diese ganze Frage, auf welches Wissen kann die KI zugreifen, ist ja noch nicht abschließend geklärt. Das kann natürlich auch dann einfach wieder zu großen Unterschieden führen, worauf man eigentlich zugreifen kann.
Ja, das ist ja auch ein Punkt, der hier auf dem Anwaltstag auch angesprochen wurde, also dass diese großen technischen Umbrüche, die sind ja nicht nur rein technisch, die haben auch immer eine politische Komponente. Da sind ganz große wirtschaftliche Player dahinter, viele von denen sitzen in den USA. Und das kennen wir auch, dieses Bild von Trump, wo dann hinter ihm sich die großen Namen der Tech-Branche, des Bezos, zum Altman und so weiter aufreihen und man diesen Schulterschluss zwischen Politik und Tech-Wirtschaft hat. Das heißt, da steckt immer auch Politik drin.
Naja, und es ist auch eine absolute Monopolisierung. Ne? Es sind eben ganz, ganz wenige, die eigentlich diese komplette Technologie in den Händen halten.
Ja, und das ist natürlich schon irgendwie auch ein Risiko für Anwälte, für Leute, die in der Justiz, in der Juristerei in Deutschland arbeiten, die ja eigentlich der Unabhängigkeit verpflichtet sind, die aber sich dann ja technisch wahrscheinlich abhängig machen von großen Playern, die im Ausland sitzen und die dann auch irgendwie auch, ja, auch unter politischen Vorzeichen eben den Finger so am Hebel haben, zu sagen, ja, vielleicht drehe ich dir da den Saft ab oder sperre dich irgendwo aus oder du kannst irgendeinen Dienst plötzlich nicht mehr nutzen.
Ja, Markus, total wichtiger Punkt. Jemand, der sich schon ganz lange damit beschäftigt, auch schon lange warnt, aber natürlich auch einen positiven Ausblick hat. Das ist Markus Beckedahl, bekannt geworden als Aktivist, als Journalist, als Chefredakteur von Netzpolitik, als Republika-Gründer. Und er ist Geschäftsführer beim Zentrum für Digitalrechte und Demokratie. Und er hat hier den Festvortrag gehalten. Und da haben wir ihn natürlich auch sofort an den LTO-Stand geholt und uns mit ihm darüber unterhalten. So, wir sind hier am LTO-Stand in der Messehalle auf dem Deutschen Anwaltstag. Und hier bei uns am LTO-Stand ist gerade Markus Beckedahl, Geschäftsführer beim Zentrum für Digitalrechte und Demokratie. Und Markus, du hast gerade auch den Festvortrag bei der Eröffnungsveranstaltung gehalten. Hallo erstmal.
Hallo.
Du hast schon sehr gewarnt. Die Anwälte müssen sich neu aufstellen. Sie brauchen eine Infrastruktur, mit der sie nicht so abhängig sind von den Tech-Bros in den USA. Was ist denn deine größte Befürchtung?
Na, meine größte Befürchtung ist, dass wir uns komplett abhängig gemacht haben von Infrastrukturen, denen wir nicht mehr vertrauen können. Und anwaltliche Unabhängigkeit war auch immer die Unabhängigkeit vom Staat, vom Mandanten, vom eigenen Interesse. Und ich glaube, es kommt jetzt mittlerweile eine vierte Unabhängigkeit dazu, nämlich die Unabhängigkeit von den Konzernen, denen die Werkzeuge gehören, die Anwälte nutzen.
Hast du mal ein Beispiel?
Naja, sie nutzen wahrscheinlich überwiegend Microsoft Teams. Mhm. Daten werden irgendwo in der Cloud abgeladen. Die USA, wo Microsoft seinen Hauptsitz hat, haben Gesetze wie den US Cloud Act der amerikanischen Sicherheitsbehörden Zugriff gewährt auf Infrastrukturen überall in der Welt. Da hilft auch keine Microsoft Deutschland GmbH mit deutschen Angestellten, einem deutschen Rechenzentrum auf deutschem Boden mit DSGVO, wenn Donald Trump sagt, naja, das ist immer noch eine Tochterfirma eines amerikanischen Konzerns. Wir wissen seit den Snowden-Enthüllungen, dass amerikanische Geheimdienste über die geheimen FISA-Courts irgendwie Zugriff auf alle Infrastrukturen haben können, ohne dass darüber gesprochen wird. Also das ist die Situation, vor der wir gerade stehen. Dazu kommt noch, Donald Trump kann uns über Exportkontrollen im Namen einer diffusen nationalen Sicherheit jederzeit den Zugang zu Updates sperren. Sobald wir keine Updates mehr bekommen, sind unsere Infrastrukturen total unsicher und wir müssen sie sofort vom Netz nehmen. Und das war bisher immer theoretisch.
Da hast du aber auch von der erschreckenden Situation erzählt, die jetzt zum Beispiel die Richter am Internationalen Strafgerichtshof schon getroffen hat.
Ja, das ist der Präzedenzfall, der im letzten Jahr gezeigt hat, wir sind nicht mehr sicher. Der Rechtsstaat ist nicht mehr sicher. Wenn ein fremder Präsident uns angreifen möchte, dann nutzt er heute die Infrastruktur. Und Donald Trump hat die Macht und wir können ihm nicht vertrauen. Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt wegen Völkerrechtsverstößen. Und verschiedene Ermittlungen haben Donald Trump gestört. Und Donald Trump hat dann die Richter auf Sanktionslisten gestellt mit den Auswirkungen, dass sie erstmal nicht an ihre Microsoft Teams Infrastrukturen mehr rankamen, kommt nicht mehr an seine E-Mails ran, man kann erstmal nicht mehr weiterarbeiten auf diesen Infrastrukturen. Die Richter kommen nicht mehr an ihre Kreditkarten ran, weil Kreditkarten in der Regel amerikanisch geprägt sind, Visa oder Mastercard. Sie haben Probleme mit ihren Smartphones auf ihre App Stores zuzugreifen, weil Apple und Google amerikanische Unternehmen sind. Also man ist komplett im digitalen Leben ausgesperrt, wenn Donald Trump entscheidet, das gefällt mir nicht, und einen Angriff auf den Rechtsstaat und die Rechtsdurchsetzung macht.
Okay, und was ist deine Lösung? Das heißt, europäische Infrastrukturen, deutsche Infrastrukturen, offene Infrastrukturen vor allen Dingen, und was können die Anwälte dazu beitragen?
Also mir geht es erstmal darum zu sagen, wir brauchen Infrastrukturen, die offen sind, im Sinne von Open Source im Idealfall, die offene Standards haben, sodass Infrastrukturen auch miteinander kommunizieren können, dass wir auch eine Herstellerunabhängigkeit dadurch bekommen, dass wir dadurch auch Wahlfreiheit und die Kontrolle über unsere Infrastrukturen zurückbekommen, dass diese Infrastrukturen selbstverständlich vertrauenswürdig verschlüsselt sein sollten. Diese drei Punkte sind wichtiger als die Frage, ob wir auch noch uns europäischen Anbietern anvertrauen sollten. Und ich habe 5 Punkte mitgebracht, was die Anwaltschaft irgendwie jetzt konkret unternehmen müsste. Ich glaube, jede Kanzlei braucht eine digitale Berufsgeheimnisprüfung für Cloud, für KI, für Kollaborationstool. Das sollte so selbstverständlich sein, wie die Frage oder die Prüfung, ob ein Mandat einen Interessenskonflikt auslöst.
Also Punkt 1, Berufsgeheimnisprüfung.
Genau. Zweitens, Verbände sollten verbindliche Mindeststandards für souveräne, vertrauliche Kanzleiinfrastruktur entwickeln.
Das heißt, das wäre eine Aufgabe tatsächlich auch für den Deutschen Anwaltsverein.
Ja, oder die BRAC.
Leitlinien vorzugeben, ja, oder für die BRAC.
Genau. Drittens, so Legal Tech und KI gehören in keine Kanzlei, bevor nicht Mandatsgeheimnis, Datenschutz und Abhängigkeit geprüft und implementiert sind. Kommen wir zum 4. Punkt. So, ne, Berufsgeheimnisträger brauchen europäische überprüfbare Alternativen für Kommunikation, Amtsführung und KI. Und seien wir mal ehrlich, die gibt es in dieser Reife wahrscheinlich noch nicht auf dem Markt. Aber wir müssen da hinkommen. Und ich führe diese Debatte seit 25 Jahren. Und seit 25 Jahren gibt es Alternativen zum Microsoft-Monopol. Seit 25 Jahren wird es dann immer irgendwann zurückgelehnt und gesagt, oh, das ist ja ganz schön kompliziert. Ja, machen wir einfach mal weiter, es wird schon nicht schief gehen. Und wir sehen jeden Tag, es geht immer mehr schief. Wir müssen heute die Rahmenbedingungen auf den Weg bringen, damit wir morgen Wahlfreiheit haben. Weil wenn wir das heute nicht tun, bleiben wir morgen noch abhängiger, als wir es heute schon sind.
Kommt da Punkt 5 ins Spiel?
Ja, Punkt 5 ist ein ganz anderer Punkt. So, ich glaube oder ich bin überzeugt, die Anwaltschaft sollte strategische Verfahren gegen digitale Machtkonzentration aktiv unterstützen.
Dann müssen wir da über die Rolle der Anwaltschaft gleich nochmal sprechen. Aber wenn wir nochmal bei diesen technischen Voraussetzungen, bei diesen Infrastrukturen bleiben. Du hast es gerade schon gesagt, wir reden schon sehr lange darüber und es war vielleicht auch wirklich ein Fehler, dass man sich so abhängig gemacht hat. Es ist schon ziemlich spät, aber gleichzeitig gibt es natürlich diese Ängste weiterhin und ja auch schlechte Erfahrungen, die man in diesen 25 Jahren gemacht hat. Also nach wie vor ist ja so, dass man dann sagt, okay, was soll das jetzt heißen? Linux ist doch irgendwie nur was für Nerds. Wenn dann jemand mal was selber macht, wie das Bär. Oder wenn ich nur daran denke, was wir zum Beispiel für eine, ja, von der Verwaltung sicherlich sehr, sehr sicher, aber eben auch höchst selbst gebastelte App haben für so Schulverwaltung. Also jetzt mal ein ganz anderer Bereich. Ja, aber man macht natürlich immer wieder die Erfahrung, dass man sagt, oh Gott, es ist einfach schrecklich. Es sieht furchtbar aus, es ist kompliziert, es funktioniert nicht richtig. Was ist denn mal wirklich eine gute und positive Lösung, damit man da vorankommt und nicht die Leute dann vergrault, weil es einfach technisch nicht gut umgesetzt ist?
Ja, nur weil BEA von Anfang an total verkorkst geplant wurde, sollte das nicht die Referenz für alle zukünftigen Softwareprojekte sein, sondern man sollte einfach denken, okay, man sollte aus diesen Fehlern lernen, von Anfang an Verschlüsselung mitdenken, von Anfang an auf offene Standards setzen, von Anfang an auf Ökosysteme vertrauen und diese schaffen. Ich glaube, wir sind mittlerweile weiter als früher. Wir haben mittlerweile zum Beispiel Bundesländer wie Schleswig-Holstein, die sehr massiv jetzt den Weg in die digitale Souveränität gehen, weil sie Kontrolle über ihre Infrastrukturen zurückhaben wollen, weil sie auf Open-Source-Lösungen wie Linux setzen, die stellen gerade ihre ganze Staatskanzlei darauf um. Die wollen alle nachfolgenden Behörden, alle Ministerien umstellen. Sie sparen dabei sogar noch Geld und bekommen Wahlfreiheit und machen Wertschöpfung bei uns und nicht Wertschöpfung, die in den USA dann entsteht, indem wir die AGBs akzeptieren und Microsoft Geld für die Lizenzen überweisen.
Ganz abgesehen von diesen technischen Fragen, die wir jetzt gerade besprochen haben, du hast auch gesagt, ganz wichtig ist, welche Rolle die Anwaltschaft eigentlich einnimmt. Und das ist eigentlich wirklich eine Frage von Haltung, auch von Moral.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auf der einen Seite engagierte Juristinnen, die sich dafür einsetzen, dass die Rechte der Schwachen gestärkt werden, dass gegen diese Monopole besser vorgegangen wird, dass Recht überhaupt erstmal durchgesetzt wird. Weil wir haben ja die Situation, dass die EU-Kommission sich kaum traut, unsere Gesetze zur Plattformregulierung gegen die mächtigsten Unternehmen durchzusetzen, aus Angst vor Autozöllen. Aus Angst vor Grönland, aus Angst, dass wir bei der Ukraine auf einmal alleine dastehen, weil die USA uns damit erpressen.
Also, das heißt, die wirtschaftliche Übermacht ist da auch einfach total groß, die politische Macht ist da sehr groß.
Ja, aber das
groß.
Führt dazu, dass der Rechtsstaat Schaden nimmt, aus Angst vor Autozöllen.
Und was können die Anwälte da tun? Was müssten sie da für eine Rolle einnehmen?
Ich glaube, wir brauchen da viel mehr Haltung sozusagen, ja, quasi gegen diese Machtkonzentration vorzugehen. Aber wir müssen auch über diejenigen sprechen, die aus der Anwaltschaft diese Monopole, diese digitale Machtkonzentration aktiv unterstützen, die sehr viel Geld damit verdienen, dass sie für Big Tech heimlich im Hintergrund arbeiten.
Du hast
arbeiten.
Es ja vorhin angesprochen im Festvortrag, auch hier im Saal, und gesagt, Anwälte sind sozusagen Teil der Lösung, aber sie sind auch Teil des Problems. Sie stehen eben, wie Anwälte das tun, sie vertreten verschiedene Interessen, sie stehen eben teilweise auch auf dieser Seite, was ja aber auch eine Aufgabe von Anwältinnen und Anwälten ist.
Ja, natürlich ist es auf der einen Seite eine Aufgabe von Anwältinnen, natürlich auch Unternehmen vertreten zu können, aber das geschieht sehr häufig im Geheimen. Da redet. Und wir wollen das selber halt auch mit dem Projekt Lawfare machen. Das heißt, wir wollen die Anwaltskanzleien, die im Hintergrund strategisches Lobbying machen, die Rechtsberatung machen, wollen wir einfach auch ja quasi kartografieren. Wir wollen, dass es einfach mal auch transparenter wird. Wer arbeitet denn im Hintergrund? Wer lässt sich beispielsweise dafür bezahlen, dass unsere Regulierungsbehörden auf dem freien Markt kaum noch qualifizierte Anwältinnen finden, die unsere Interessen als Gesellschaft vertreten können bei der Durchsetzung des Rechts, weil alle wegen Interessenskonflikten im Bett mit Big Tech liegen?
Also das ist der Punkt, dass es auch um Interessenskonflikte geht, dass es dann sozusagen für die Gegenseite gar nicht mehr genügend Anwältinnen und Anwälte sich finden. Weil im Prinzip ist es ja natürlich eine Kernaufgabe von Anwälten und Anwältinnen, eben für verschiedene Seiten die Interessen vertreten zu können. Aber du würdest sagen, es hat sich so eine Art Übermacht gebildet. Es wird gibt so eine einseitige Schlagseite, ja, in diese Richtung.
Ja, wir haben es hier mit den mächtigsten und reichsten Konzernen der Welt zu tun, die unvorstellbare Geldressourcen haben. Und wir haben es hier in Teilen der Anwaltschaft auch mit Menschen zu tun, die davon sehr gut profitieren. Und darüber sollten wir mehr reden.
Wie ist denn dein Eindruck? Konntest du dich hier schon ein bisschen unterhalten mit Anwältinnen und Anwälten? Hast du schon ein bisschen Feedback bekommen? Würdest du sagen, es gibt ja so eine Reaktion darauf, dass du den Eindruck hast, du kannst da mit der Anwaltschaft zusammenarbeiten oder da will man aufbrechen in so eine Richtung und da will man sich so aufstellen, dass man sich eben auch zum Stück als so Vorreiter für eine neue Entwicklung vielleicht sieht und als Verteidiger auch von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe hier sehr viel positives Feedback mitgenommen. Ich glaube, das Bewusstsein ist sehr groß geworden dafür, dass sich was ändern muss, dass wir es auch selbst in der Hand haben, sozusagen uns nicht weiter abhängig zu machen, sondern dass wir Entscheidungen treffen müssen, die vielleicht erstmal kurzfristig ein bisschen unbequemer sind, damit wir langfristig unabhängiger und digital souveräner werden.
Super, danke dir, dass du da warst, Markus.
Danke.
Ja, wir haben es ja schon angekündigt, es gibt auch was zu feiern.
Ja, wir haben eine tolle Ehrung bekommen auf dem diesjährigen Anwaltstag. Und zwar haben wir den Medienpreis, den Sonderpreis des Medienpreises des Deutschen Anwaltstages bekommen für LTO. Die LTO-Redaktion wurde geehrt. Und ich mache hier nochmal auf, was steht da drin? Was ist die Begründung?
Wir haben auch so einen kleinen Preis, so einen silbernen, richtig schön schwer, kann man so hoch in die, also so ein Award so richtig,
also ich
den
zitiere,
haben wir hier stehen.
LTO hat es geschafft, das Leitmedium für Personen aus der Justiz, Rechtspolitik, Rechtswissenschaft und Anwaltschaft zu werden. Die Redaktion zeichnet sich seit vielen Jahren durch ihre informative, fundierte und hohe qualitätsvolle Arbeit aus. Dies ist im besten Sinne des Statuts des Medienpreises.
Das klingt doch gut.
Wow, ja. Okay, sehr gut. Das ist sehr salbungsvoll.
Sehr salbungsvoll auch vorgetragen.
Nicht nur wir haben einen Medienpreis bekommen beim Anwaltstag, sondern auch der SZ-Journalist Ron Steinke und die Journalistin Özge İnan. Und mit der haben wir auch noch gesprochen, denn die hat auch die ja quasi nochmal kritische Erwiderung gehalten und da auch nochmal ein paar Punkte zur Anwaltschaft und deren Zukunft stark gemacht. Ja, hier beim LTO-Stand ist jetzt Özge İnan. Hallo Özge.
Hi.
Schön, dass du da bist. Du bist Juristin und Journalistin, schreibst für verschiedene Medien und hast heute den Nachwuchsmedienpreis hier auf dem Deutschen Anwaltstag bekommen. Wie fühlt sich das an?
Wahnsinnig toll. Also es ist eine Auszeichnung, die genau eigentlich von den Leuten kommt, von denen man so eine Auszeichnung haben möchte, nämlich Menschen, die sich im Recht wirklich gut auskennen, in den Debatten auskennen und die eben meine Texte gelesen haben und gesagt haben, das ist gut vermittelt für eine breite Öffentlichkeit, aber eben auch fachlich richtig. Und die können das ja beurteilen. Deswegen freue ich mich natürlich ganz besonders.
Ja, du hast nicht nur den Preis bekommen, du hast auch die Erwiderung halten dürfen. Also eigentlich quasi Laudatio auf dich selbst und auf alle anderen, die den Medienpreis heute bekommen haben, ja auch die LTO. Wir freuen uns natürlich auch sehr. Du hast in deiner Erwiderung vor allen Dingen auch betont, dass die Anwaltschaft, falls sie es in letzter Zeit gewesen ist, auf jeden Fall nicht länger unpolitisch bleiben soll. Was meinst du damit genau?
Wir leben in Zeiten, in denen der Rechtsstaat wahnsinnig bedroht ist, in denen Rechtsstaatlichkeit verstanden wird als etwas, was hart durchgreift und nicht andersrum eben begrenzt ist. Wir erleben auch Zeiten, in denen immer wieder Grundrechte zur Disposition stehen, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit eingeschränkt wird, Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, in der Geflüchtete nahezu komplett entrechtet sind und denen auch ihre elementaren Grundrechte verwehrt werden. Also es ist wirklich eine schwierige Zeit für Menschen, die Wert legen auf eine vernünftige Durchsetzung von Rechten.
Und da kommen die Anwälte
rein. Da kommen die Anwälte rein. Also ich habe in meiner Rede gesagt, wenn der Staat Grundrechte verletzt, dann sagen Anwälte, das wollen wir doch mal sehen. Also diesen Kampf muss man auch aufnehmen, weil es ist eine Kampfansage. Und da muss die Anwaltschaft ganz selbstbewusst sagen, nö, wir stehen hier davor. Wir stehen vor dem Einzelnen, vor diesem großen Apparat und verfechten seine Rechte.
Du hast ja auch mit diesem, na, das wollen wir mal sehen, ja auch so Bezug genommen auf diese Songtextzeile von Jan Böhmermanns Song, den ja auch viele kennen, die die Rechtslage als Podcast hören, weil der immer vorweg gespielt wird, Recht kommt. Und du hast ja auch gesagt, das fand ich jetzt ganz spannend, auch nochmal so diesen Gedanken, dass da so ganz viel drinsteckt in diesem, oh, jetzt gongt's hier drin, das ist ja der Live-Effekt hier auf der, ui, und eine Durchsage kommt auch noch. Ein weißer Porsche, das kann auch nur auf dem Deutschen Anwaltstag passieren, ein weißer Porsche muss umgeparkt werden, das warten wir jetzt noch einmal kurz ab. Also, Dankeschön, der weiße Porsche muss umgeparkt werden. Es geht zurück zu Jan Böhmermann, und du hast ja Bezug genommen auch in deiner Erwiderung und gerade auch nochmal auf dieses, na, das wollen wir mal sehen. Vielleicht kannst du das auch noch so ein bisschen sagen, weil es hat mich total fasziniert, wie du das interpretiert hast, dass es sozusagen so eine, dass darin auch so eine gewisse, so eine, es hat so was Bräsiges, aber es hat auch so was irgendwie kritisch Widerständiges, so habe ich es verstanden, und aber vielleicht auch so was Beharrliches. Also jetzt habe ich ganz viel gesagt, aber
genau so verstehe ich diese Zeilen und genauso verstehe ich auch, finde ich, die Essenz von einfach guter Juristerei, also einfach eine Juristerei, die sich auch versteht als Verfechter von etwas, als Akteur in einem Konflikt, dass man eben, ne, sowohl dieses bürokratische, langsame, ach, das schauen wir uns mal an, jetzt ist das hier erstmal eine Akte und dann so, ne, wie man es eben aus der Sicht eines Normalos viel auch kennt. Man geht ans Amt, man geht irgendwie, man braucht irgendwas von der Krankenkasse, keine Ahnung, und dann sagen, ja, das schauen wir uns mal an und so, ne, aber ich kenne es eben auch, also ich finde, man kann das auch umdrehen und andersrum sehen und eben dieses, na, das wollen wir mal sehen. Also so was Trotziges fast schon auf die beste Art des Wortes, dass man irgendwie sagt, ja, mein Arbeitgeber verwehrt mir dieses und jenes. So, und dann geht, wenn man dann mit zum Arbeitsrechtler sieht, dann sagt der auch, ja, das schauen wir uns mal an. Ja, das wollen wir mal sehen, ob das so durchgeht. So, den Vertrag möchte ich mal lesen, wo das drinsteht. Und deswegen, das ist die Annahme der Herausforderung.
Ja, du bist ja auch jemand, die sehr viel auf Social Media sehr präsent ist, viele Follower, viele Leute verfolgen auch, du schreibst ja auch Bücher, du bist wirklich auch, glaube ich, auch in der jungen Juristinnen- und Juristenszene und darüber hinaus schon wirklich ja sehr bekannt. Wie ist denn da so dein Gefühl? Ist das, was du jetzt beschrieben hast mit diesem beharrlichen, widerständigen, was die Anwaltschaft ausmacht, ist das auch was, was vielleicht junge Leute begeistern kann für den Job als Anwältin, als Anwalt und vielleicht auch irgendwie nochmal so ein Interesse für den Rechtsstaat zu schaffen? Weil wir ja auch sehr viel darüber reden, verliert der Rechtsstaat, verlieren die Institutionen wie in diesen Zeiten auch an Vertrauen?
Teils, teils. Es kommt sicherlich darauf an, was die jungen Leute dann jeweils für eine Weltanschauung haben. Ne? Also es gibt ja auch ganz viele, die gehen ins Jurastudium rein und haben gar nicht so eine kritische Haltung und finden, dass der Staat, grundsätzlich erstmal alles, was der Staat macht, hat bestimmt seine Richtigkeit und so. Und manche von denen gehen dann in den Staatsdienst und so. Und heißt natürlich auch, also ganz viele kritische Leute gehen auch in den Staatsdienst, habe ich gar nichts gegen. Aber ich glaube, es kommt immer darauf an, was die Leute für eine Weltanschauung haben. Aber ich glaube eben, was man auf jeden Fall machen sollte und wo auch gerade auch LTO und Leute wie Ronin oder eben auch Leute wie ich, die eben versuchen, das einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Ich glaube, was es leisten kann, ist, kritischen Menschen, jungen Menschen, die kritisch eingestellt sind, deutlich zu machen, ey, das Jurastudium ist ein Ort für euch. Es ist nicht, und zwar nicht nur so, auch ihr habt einen Mini-Platz im Jurastudium. Nein, nein, gerade das Jurastudium ist ein Ort für Menschen, die herrschaftskritisch sind, die machtkritisch sind, die, und da muss man nicht mal irgendwie wahnsinnig links oder so für sein, ja, einfach so eine liberale Grundhaltung haben von, der einzelne Mensch ist ein Träger von Rechten und Grundrechte sind Abwehrrechte.
Ja, jetzt ist das Jurastudium ja aber auch eins, wo man erstmal auch so sehr vereinzelt antritt, der Konkurrenzdruck ist irgendwie sehr hoch. Wie war das denn bei dir? Also hast du dich auch politisiert oder konntest du auch irgendwie Bezugsgruppen, Engagement irgendwie im Jurastudium so finden? Oder wie hast du das, musstest du das irgendwie so nebenher machen? Wie ist das bei dir gewesen?
Es gab diese Angebote, ich habe die nie richtig genutzt, muss ich ehrlich sagen. Also ich war zwar politisch interessiert, ich war auch als Studentin sehr politisch interessiert, aber jetzt so das im Hochschulkontext so auszuleben, war nicht so meins. Also ich war nie jetzt zum Beispiel bei den kritischen JuristInnen oder so unterwegs oder keine Ahnung, großartig jetzt im Studierendenparlament oder so habe ich nie gemacht. Kann man aber halt voll machen, das sind gute Orte. Was ich gemacht habe, war, ich habe relativ schnell mir eine Gruppe zusammengesucht, wo ich irgendwie dachte, die sehen so ein bisschen alternativ aus und die scheinen mir so ein bisschen, ja, halt von diesem Normalo-Jura-Studenten so ein bisschen abzuweichen. Genau, und dann habe ich nur noch angefangen, mit denen abzuhängen und habe dann auch sehr bewusst gar nicht mich groß befasst mit diesem Konkurrenzding und im Gegenteil Banden gebildet, viel zu spät auch zum Beispiel gecheckt, dass man eine Hausarbeit einfach zu neunt schreiben kann und dass niemand einen davon abhalten kann.
Also Pro-Tipp von Özge Lern, Hausarbeiten am besten zu neunt schreiben.
Lerngruppen bilden, sich gegenseitig helfen, weil es will ja niemand sich in diesem bescheuerten Kampf begeben. So, da wird man reingedrückt, weil man denkt, das muss so sein oder so. Aber weder die Profs haben daran großes Interesse. Bei uns zumindest an der FU hatte ich das Gefühl, die Profs sind total daran interessiert, dass wir solidarisch miteinander sind. Und auch die meisten Studierenden, ja, die kommen da halt ja auch einfach ganz normal hin und wollen irgendwie einfach ihr Studium überleben. Man ist ja viel mit Überleben beschäftigt in diesem Studium.
Jetzt geht es ja bei diesem Anwaltstag auch sehr viel um Aufbruch, um Zukunft der Anwaltschaft. Und wir haben es ja gerade auch schon besprochen. Aus deiner Sicht, was müsste sich denn, letzte Frage auch, was wäre denn eigentlich zu tun mit Blick auf das Jurastudium? Was müsste sich da aus deiner Sicht ändern, um das ja zeitgemäß aufzustellen, wurde ja jetzt auch viel über nicht nur Politisierung und diese politisierten Zeiten gesprochen, aber auch über Einsatz neuer Techniken, KI und so weiter. Also aus deiner Sicht, was müsste sich ändern im Jurastudium?
Ich kann vielleicht mal sagen, welche Teile des Jurastudiums für mich diejenigen waren, die es am erträglichsten gemacht haben und dass man die vielleicht ausbauen könnte. Aus meiner Sicht, das, was ich gerade meinte, diese Solidargemeinschaften, die sich dann manchmal auch so against the odds zwischen den Studierenden bilden, dass die ganz bewusst gestärkt werden, auch von den Unis gestärkt werden, von den Jurafakultäten, dass Lerngruppenbörsen und sowas, dass da ganz viel Wert drauf gelegt wird, so zu sagen, ey, wir müssen unsere Studis miteinander vernetzen. So, und wir müssen denen die Räume bieten und die Möglichkeiten bieten, ganz viel zusammenzumachen, weil man kommt nur zusammen durch. Und inhaltlich, fachlich gibt es ja jetzt ganz viele Initiativen, dass das Sexualstrafrecht mehr eine Rolle spielen sollte. Das halte ich auch für sinnvoll. Das Migrationsrecht sollte mehr eine Rolle spielen, einfach weil es unsere Gesellschaft wahnsinnig beschäftigt und weil sich so gut wie niemand damit auskennt. Ich habe in meinem ganzen Studium nichts davon gehört, die meisten anderen Juristinnen und Juristen auch nicht. Und es ist eine wahnsinnige Blackbox und das geht einfach nicht, weil wir Hunderttausende, vielleicht Millionen Menschen in diesem Land haben, die das einfach jeden Tag betrifft. Freunde von mir betrifft das. Ja, die müssen irgendwie alle drei Monate zur Ausländerbehörde rennen. Das sind wahnsinnig, das sind top ausgebildete, gute Leute, wo Deutschland wirklich unfassbar froh sein kann, dass sie hier überhaupt sein wollen. Trotz dessen, dass die Willkommenskultur hier wirklich zu wünschen übrig lässt. Und dann, dass man die irgendwie da so in die Ausländerbehörde schickt und die damit drangsaliert, ist, geht gar nicht. Und naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, mehr Studieninhalte, die gesellschaftliche Debatten auch abbilden. Klar, darum, es ist nicht der Primary Ort, die Jurafakultät ist nicht der Primary Ort, um jetzt irgendwie sich für gesellschaftliche Debatten zu rüsten, sondern man soll natürlich das juristische Handwerk lernen. Und ne, ist mir bewusst, aber ich glaube trotzdem, dass wenn etwas so, so viele Menschen betrifft, dann ist es auch handwerklich irrelevant für uns. Deswegen Asylrecht, Sexualstrafrecht inhaltlich rein und methodisch mehr auf das Gemeinsame.
Super, vielen Dank. Eske, schön, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Herzlichen Glückwunsch zum Preis euch auch nochmal.
Ja, danke. Ja, prima. Und genießt hier noch ein bisschen das Messe- und Ausstellungspanorama, was wir hier direkt vor der Nase haben, was ihr im Hintergrund hören könnt.
Der Porsche ist hoffentlich umgeparkt.
Ja. War das dein Porsche eigentlich?
Das wird nicht
verraten. Deswegen, wahrscheinlich, weil du die ganze Zeit hier sitzt, kannst du den Porsche nicht umparken.
Ich muss
ganz schnell los, Leute.
Ciao.
Okay, ciao.
Ja, das war Özge, freie Journalistin und Preisträgerin des diesjährigen Nachwuchsmedienpreises des Deutschen Anwaltvereins. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen mitgenommen und ein paar Eindrücke vermittelt, worüber hier diskutiert wurde. Und das sind auch alles Aspekte, die ja, sowohl die Allgemeinheit als auch Jura Studierende, Referendare, Anwaltschaft betreffen.
Ja, und das sind natürlich auch alles Themen und Entwicklungen, die wir weiter bei der LTO gut im Blick haben, die wir weiter diskutieren und begleiten werden.
Das war's von uns vom Deutschen Anwaltstag. Wir sind nächste Woche wieder mit der regulären Folge für euch da. Dann gibt es wieder die Rechtslage mit allen aktuellen Themen, Rechtspolitik, Justiz und alles, was wichtig ist im Recht. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao, bis dann.